HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Naja, wollen wir es mal probieren? Womit fange ich an? Immer mit rechts oder links oder wie?
Gewohnheitshaft beginnen Sie links und schön die Haltung bewahren. Ja.
Mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Doch immer.
Das Problem ist doch, dieses schwierige Gleichgewicht zu bewahren.
Ja, immer zu, nach vorn vor allen Dingen den Blick, nicht zum Fuß.
Ach, nicht zum Fuß?
Nein, nach vorn.
Zum Ziel sozusagen.
Ja.
Und dann einigen, in welche Richtung sie gemeinsam gehen.
Das ist ja eine Wippe, eine Waage, die in Bewegung ist.
Und nur, wenn sie sich einigen, bewegt sich das Denkmal. Und das ist der Kern der friedlichen Revolution.
Mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber.
Die Balance zu halten, ist die Aufgabe, die besondere Aufgabe der Großen Koalition. Und bislang, meine ich, haben wir es geschafft.
Ich würde Sie nicht tadeln, Ihnen aber gern nahebringen wollen, dass sich leichter und besser arbeitet, wenn das eigene, wenn das innere Gleichgewicht in Ordnung ist.
Ich muss Ihnen sagen, es ist eine schwierige Übung. Denn die USA bringen in der Weltwirtschaft und beim Finanzsystem viel Gewicht auf die Waage.
Das wäre eine Schieflage, die wir auf keinen Fall wollen.
Es muss zum Schluss eine faire Balance sein.
Wackelt aber ganz schön, ja.
Na, wir haben auch ganz schöne Spannung. Federn muss es, das kann ja nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch bis zum Ende schaffe.
Mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Doch immer in Balance, immer in Balance.
Eine balancierte Partnerschaft will Bundesaußenminister Heiko Maas aufbauen mit den USA. Überall dort, wo die USA rote Linien überschreiten, so sagt er, solle Deutschland ein Gegengewicht bilden. Das soll wohl heißen, immer dann, wenn Donald Trump sich aus seinem Fenster lehnt, lehnt sich die Bundesregierung in Zukunft genauso weit aus einem anderen entgegengesetzten Fenster. Oder sie lehnt sich sogar noch weiter hinaus, weil ja die USA immer noch ein Schwergewicht sind und sich deshalb umso schwerer ausbalancieren lassen. Das Streben nach Gleichgewicht ist ein altes und immer wiederkehrendes Prinzip in der internationalen Politik. Aber es hat noch mehr Gewicht in unserem Leben. Denn das Gleichgewicht ist es, was uns Menschen aufrecht hält, äußerlich und innerlich. Es bewahrt Körper und Seele vor dem Sturz ins scheinbar Bodenlose und scheint deshalb auch erstrebenswert für unser Zusammenleben zu sein. Denn mit Gesellschaften, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, lässt sich, wenn es zum Schlimmsten kommt, kein Staat mehr machen. Ob national, ob international, auf beiden Ebenen ist vieles ins Rutschen gekommen, in und um Deutschland herum. Es sind Schieflagen entstanden, die unser Leben, das Politische und das Alltägliche zu einem Balanceakt machen. Und sicher nicht ohne Grund soll das geplante Denkmal zur deutschen Einheit einer Wippe ähneln. Auf und nieder, immer wieder, auf der Suche nach dem Gleichgewicht. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit Bundesaußenminister Heiko Maas, der gerade dabei ist, den Gleichgewichtssinn der Bundesregierung zu schärfen in der Außenpolitik. Aus Berlin berichtet Marcel Heberlein.
5 Monate ist Heiko Maas jetzt Außenminister. 5 Monate, in denen er aus nächster Nähe beobachten durfte, wie Donald Trump Außenpolitik macht. Wie er Verbündeten droht, sie verprellt, dann wieder umschmeichelt, dann wieder verprellt. Auf jeden Fall also ziemlich verwirrt und frustriert. Im Handelsblatt hat der Außenminister jetzt zusammengeschrieben, was er bisher daraus gelernt hat. Für das, was ihm vorschwebt, schlägt Maas einen neuen Begriff vor.
Als Bauplan dient uns die Idee einer balancierten Partnerschaft.
Balanciert, das klingt nach sowohl als auch. Nicht kuschen vor dem tobenden Twitter-Trump, aber ihm auch nicht gleich die Tür ins Gesicht schlagen. Maas schreibt von einer Partnerschaft,
in der wir unseren ausgewogenen Teil der Verantwortung übernehmen, in der wir ein Gegengewicht bilden, wo die USA rote Linien überschreiten, in der wir unser Gewicht einbringen, wo sich Amerika zurückzieht und in der wir neu miteinander ins Gespräch kommen.
Neu ins Gespräch kommen, schön und gut. Aber aus Maas Worten vorher spricht vor allem die Skepsis, dass Reden aktuell mehr bringen kann als Schadensbegrenzung. Denn Trumps Politik ist für Maas eher ein Symptom, nicht die Krankheit selbst. Er schreibt,
die Überschneidung von Interessen und Werten, die unser Verhältnis geprägt hat, nimmt ab. Diese Veränderungen haben weit vor der Wahl Trumps begonnen und werden seine Präsidentschaft absehbar überdauern. Deshalb bin ich skeptisch, wenn manch eingefleischter Transatlantiker uns rät, diese Präsidentschaft auszusitzen.
Soll heißen, auch ohne Trump wird nicht wieder alles gut. Deutschland soll also ein Gegengewicht bilden zur Welt des Jeder für sich. Kämpfen für eine Welt der Zusammenarbeit. Mit allen anderen multilateralen Überzeugungstätern, wie Maas schreibt. Mehr Europa, meint er damit vor allem. Einen eigenen Währungsfonds, mehr Ausgaben für die eigene Armee. International, meint Maas damit, dort einspringen, wo die USA aussteigen. wie beim Atomabkommen mit dem Iran zum Beispiel, das durch die EU, Russland und China immerhin noch nicht komplett in sich zusammengefallen ist, obwohl den USA genau das am liebsten wäre. Die USA geben weniger Geld an die Vereinten Nationen, deshalb gibt Deutschland halt mehr, erklärt Maas, und fordert eine Digitalsteuer, die vor allem amerikanische Internetkonzerne treffen könnte. Und was hält die Kanzlerin von alledem? Mit ihr hat Maas den Artikel nicht abgestimmt, sagt sie. Aber ganz schlecht findet Merkel nicht, was sie da liest.
Ich kann sagen, dass von der Grundstruktur her das ein wichtiger Beitrag ist.
Gute Richtung also, findet die Kanzlerin. Sie habe das so ähnlich ja auch schon gesagt.
Dass Europa sein Schicksal, so habe ich es ausgedrückt, ja auch ein Stück weit selbst in die Hand nehmen muss.
Doch wenn es konkret wird, klingt Merkel zögerlicher. Ein eigenes europäisches Zahlungssystem, wie Maas das fordert, findet sie schwierig. Das jetzige SWIFT-System stelle Deutschland zwar vor Probleme, im Iran-Streit mit den USA zum Beispiel, aber
auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir gerade in Fragen der Terrorismusfinanzierung zum Beispiel, und das SWIFT-Abkommen ist ja dafür von entscheidender Bedeutung, dass wir da auch eine enge Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika brauchen.
Die Opposition reagiert auf die neue USA-Linie des Außenministers mit einem Mix aus grummelnder Zustimmung und mahnenden Worten. Jan Korte von der Linken fordert in der neuen Osnabrücker Zeitung, dass auf Worte endlich Taten folgen, und verlangt den Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland. Der Grüne Jürgen Trittin erkennt zufrieden eine Rückkehr zur Realpolitik. In den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland kritisiert FDP-Mann Alexander Graf Lambsdorff dagegen die Begriffe, die der Außenminister benutzt. Deutschland als Gegengewicht zu den USA, das findet er falsch. Man arbeite bei allen Problemen doch zusammen. Genau den Eindruck hat der deutsche Außenminister nach 5 Monaten Weltpolitik mit Donald Trump offenbar nicht mehr.
Das berichtet aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Marcel Heberlein. Dr. Josef Bramel, Politikwissenschaftler bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und spezialisiert unter anderem auf die transatlantischen Beziehungen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Wir haben es gerade gehört, nicht alle können etwas mit der Idee des Außenministers anfangen, dass Deutschland ein Gegengewicht zu den USA bilden müsse. Viele sagen stattdessen, lasst uns die Präsidentschaft von Trump aussitzen. Die Fundamente des deutsch-amerikanischen Verhältnisses stimmen ja nach wie vor. Andere dagegen, wie zum Beispiel Heiko Maas, sagen, in unserer Wertegemeinschaft mit den USA haben die Schnittmengen abgenommen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich stimme dem Außenminister in fast allen Punkten zu. Trump ist nicht vom Himmel gefallen, da gibt es Strukturen, die ihn an die Macht befördert haben. Ich versuche jetzt nunmehr seit 2 Büchern darauf aufmerksam zu machen, dass Amerika sich gravierend verändert hat und dass das massive Auswirkungen auf unsere Außenpolitik haben würde. Die Bundeskanzlerin hat es bereits im Bierzelt analysiert, Herr Maas hat jetzt auch etwas aufgeschrieben. Jetzt müssen wir aber handeln. Sonst werden wir wirklich die Konsequenzen erleben, die Trump mit uns vorhat.
Was wären denn die Konsequenzen? Ist so viel schon von der bisherigen internationalen Ordnung durch Trump verändert, verschoben worden, dass das unumkehrbar ist?
Es ist nicht nur die internationale Ordnung, die Trump ins Visier nimmt, sondern auch die innere staatliche Ordnung. Trump lebt in einer anderen Welt, in einer knallhart geopolitisch realistischen Welt. Für ihn zählt nur Militärmacht. Diplomatie ist Zeitverschwendung, das hat er auch seinen Außenministern deutlich gemacht. Und in dieser realistischen Welt sind Regeln, sind Ordnungen nur hinderlich. Ja, sie helfen Feinden wie China, und wir sind mittlerweile vor China, wenn man Trump Glauben schenken darf, Europa. Also wir sind nicht mehr Alliierte in Trumps Welt, sondern Feinde, die es zu bekämpfen gilt. Und wenn die Lilliputaner wie Deutschland aus Trumps Sicht durch regelbasierte Ordnungen dann mitregen können, dann wird das aufhören. Auf das sollten wir uns einstellen.
Wenn man sich die gegenwärtige amerikanische Außenpolitik, Stichwort Balance, wie eine Wippe vorstellt, dann könnte man sagen, Trump setzt sich mit seinem ganzen Gewicht auf die eine Seite und lässt die anderen in der Luft hängen. Oder er steigt plötzlich aus oder ab, und prompt machen wichtige internationale Abkommen eine Bruchlandung. So, und jetzt kommt Außenminister Maas und will die Wippe wieder ausbalancieren. Geht das denn? Könnte Deutschland, könnte die EU überhaupt genügend Gewicht auf die Waage bringen, um die USA entweder zu ersetzen oder ein Gegengewicht zu ihnen zu bilden?
Deutschland kann es nicht, aber wir müssten endlich jetzt Europa auf Vordermann bringen, auch weil Europa sonst auseinanderfällt, weil wir sonst die Probleme, die wir ja auch im Inneren haben, die Nationalismen, die nationalistischen Abgründe, die wir überwunden glaubten, auch wieder aufbrechen werden. Wir haben sehr viele Probleme, allein deswegen müssen wir jetzt diese Wirtschaftsunion zur politischen Union ausbauen, die auch militärisch wehrhaft ist. Und vielleicht hilft uns jetzt der Druck von außen. Ich habe mir auch nicht ganz ironiefrei gedacht, vielleicht kriegt Trump irgendwann mal den Karlspreis, weil er uns hilft, unsere nationalen Egoismen in Europa zu überwinden, um dieses Europa aufzustellen, das es braucht, um in diesem härteren Wettbewerb, globalen Wettbewerb zu bestehen. Es sind ja nicht nur die Amerikaner, die uns jetzt hier den Fehdehandschuh hingeworfen haben, auch die Chinesen sind schon vor der Haustüre. Und wenn China von Win-Win spricht, dann meinen die sicher auch, dass die zweimal gewinnen und wir nicht. Und Russland hat ohnehin immer schon in geopolitischen Kategorien gedacht. Also wir leben nicht mehr in dieser Welt des Kumbaya. Wir müssen umdenken.
Ein internationales Gleichgewicht anzustreben ist ja kein neuer, sondern es ist ein ziemlich alter Gedanke. Für die britische Außenpolitik war es ja lange Zeit am wichtigsten, dass es auf dem europäischen Kontinent ein Gleichgewicht der anderen Mächte zueinander gab. Eine Balance of Power. Und wenn ein Staat so mächtig wurde, dann ging Großbritannien ein Bündnis mit dem zweitmächtigsten ein, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und dann gab es im Kalten Krieg nicht zu vergessen das Gleichgewicht des Schreckens. Wie sinnvoll scheint es Ihnen denn, diese Art von Politik wieder zu beleben?
Das ist eine sehr gefährliche Welt. Wir wissen ja, wo es hingeführt hat, als Bismarck 1890 vom Dampfer ging und einige das nicht mehr ausbalancieren konnten und wir dann zwei desaströse Weltkriege erleben durften. Und deswegen haben wir eben auch diese internationale regelbasierte Ordnung aufgebaut unter Führung Amerikas. Und das ist das große Problem. Die Schutzmacht Amerika, die diese liberale internationalistische Ordnung aufgebaut hat, ist jetzt dabei, sie zu zerstören. Und ich sehe jetzt nicht wirklich annähernd andere Architekten, die diese Restordnung, die ohnehin schon zerbröselt war, auch unter Friedensnobelpreisträger Barack Obama, diese aufrechtzuerhalten, zumal Amerika massiv dagegen arbeitet. Das heißt, so sehr wir uns das wünschen als Handelsmacht, die sich kein eigenes Militär leistet, dass diese regelbasierte Ordnung weiter besteht, ich glaube, die wird es auf Dauer nicht sein und wir müssen uns auf härtere Gangarten einstellen.
Und darauf, dass die dann auch nicht ohne Risiken sein würden?
Die sind nicht ohne Risiken. Sie haben immer wieder das Sicherheitsdilemma. Sicherheit kann man, das sollten wir gelernt haben, nur gemeinsam erreichen. Wenn wieder der eine gegen den anderen rüstet, dann haben wir große Probleme. Und wir müssen auch in Europa aufpassen, wenn die Amerikaner jetzt die Pax Americana uns vorenthalten. Wenn der Schutzschirm Amerikas weggehen sollte, dass wir nicht wieder gegeneinander rüsten. Wir wissen ja auch nicht, was in Europa passieren wird, was in Frankreich passieren wird, ob Macron noch ewig lang seine Hand ausstrecken kann und wir weiter zaudern können. Vielleicht lauert Marine Le Pen um die Ecke. Was ist, wenn die dann das Sagen hat? Das heißt, wenn wir ein bisschen über den Tag hinausdenken und über die eigenen politischen Kleinigkeiten hinausdenken, müssen wir sehen, dass die Stunde jetzt gekommen ist, Europa aufzustellen, sonst kann es sehr bitter kommen.
Dr. Josef Bramel, Politikwissenschaftler bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und spezialisiert unter anderem auf die transatlantischen Beziehungen. Vielen Dank und vielleicht stehen Sie als Laudator zur Verfügung, wenn Donald Trump tatsächlich mal den europäischen Karlspreis bekommt. Auf Wiederhören, Herr Dr. Bramel. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Auf und nieder, immer wieder auf der Suche nach dem Gleichgewicht.
Kniehoch hat er das Seil gespannt, von der Linde zur alten Tanne. Dafür musste er Kerben schneiden, bei der Tanne war das leicht, bei der Linde ist das Messer immer wieder abgerutscht, aber schließlich ist es gegangen. Er prüft die Knoten, zieht bedächtig seine Holzschuhe aus, steigt aufs Seil, fällt. Jetzt steigt er wieder auf, breitet die Arme aus und macht einen Schritt. Er breitet die Arme aus, aber er kann sich nicht halten und fällt. Er steigt wieder auf. Versucht es, fällt von neuem. Er versucht es wieder und fällt. Man kann auf einem Seil nicht gehen, das ist offensichtlich. Menschenfüße sind nicht gemacht dafür. Warum es überhaupt probieren? Aber er probiert weiter. Immer fängt er bei der Linde an. Jedes Mal fällt er sofort. Die Stunden vergehen. Am Nachmittag gelingt ein Schritt, ein einziger nur. Und bis es dunkel wird, schafft er nicht noch einen. Doch für einen Augenblick hat das Seil ihn gehalten und er hat darauf gestanden wie auf festem Boden. Am nächsten Tag ist Sonntag, deshalb kann er erst am Nachmittag aufs Seil, der Gottesdienst dauert den ganzen Morgen. Am Abend gelingen 3 Schritte und wäre das Seil nicht nass gewesen, hätten es 4 sein können. Allmählich begreift er, wie man es machen kann. Seine Knie verstehen, die Schultern halten sich anders, Man muss dem Schwanken nachgeben, muss weich werden in Knien und Hüften, muss dem Sturz einen Schritt zuvorkommen. Die Schwere greift nach einem, aber schon ist man weiter. Seiltanz, dem Fallen davonlaufen.
Ein Auszug aus dem Roman Till von Daniel Kehlmann. Man muss dem Schwanken nachgeben, dem Sturz einen Schritt zuvorkommen. Das könnte und sollte vielleicht auch ein Rat an viele Berufstätige sein, denen die Arbeit über ihre Kräfte geht, wenn die Schwere nach ihnen greift, wenn sie das Gefühl haben, dass von mehreren Seiten Gewichte an ihnen zerren, weil sie Beruf und Familie gerecht werden wollen und dabei zugleich das Gefühl haben, sich für eine Richtung entscheiden zu müssen, wenn sie dem Fallen davonlaufen wollen. Kann es ein Gleichgewicht geben zwischen der beruflichen Arbeit und dem übrigen Teil des Lebens? Kann es eine Work-Life-Balance geben? Mit dieser Frage haben sich die Kollegen Susanne Schäfer und Jens Bormann beschäftigt und sie haben sich darüber mit vielen Betroffenen unterhalten.
Mein Beruf macht mir Spaß, ist aber nicht immer leicht, Familie und Beruf alles jeden Tag unter einen Hut zu bekommen.
Also beim Beruf selber natürlich Spaß, aber das Drumherum ist Stress, also wirklich Stress pur.
Es ist im Prinzip mein Traumberuf. Jetzt als Softwareentwickler ist es sehr spannend. Es ist durchaus ein kreativer Beruf und ein Beruf, für den ich eigentlich von überall aus arbeiten kann. Ich brauche halt nur Laptop und Internetverbindung.
Mehr braucht der Softwareentwickler David Hahn nicht zum Arbeiten. Er lebt mit seiner Frau Tatjana und seinen zwei Kindern in Bramsche. Seine Arbeitszeiten dort sind äußerst flexibel.
Und der Große fragt auch immer, Papa, wann kommst du heute? Wir rufen den dann immer nachmittags an und fragen, wann er nach Hause kommt, weil wir das halt nie wissen.
Homeoffice und selbstbestimmte Arbeitszeiten sind für Andrea Schopf in ihrem Beruf undenkbar. Andrea Schopf ist Zugbegleiterin im Fernverkehr der Deutschen Bahn.
Also die Strecken sind überhaupt nicht planbar und teilweise auch quer durch die Republik. Also wenn ich im Dienst bin, finde ich das meistens schon stressig. Es gibt wenig Dienste, wo ich sage, oh, heute war ja mal ein kuscheliger Tag.
Zugbegleiter wie Andrea Schopf haben nur ein Wochenende im Monat komplett arbeitsfrei. Die Schichtdienste prägen auch das Familienleben von Andrea Schopf mit ihren drei Kindern Lasse, Mickel und Lillemor.
Die sind 10, 12 und 15 Jahre alt. Und ich habe das Glück, dass mein Mann selbstständig ist. Und wenn es hier dann wirklich brennt oder Tage sind, wo sie mehrere Stunden alleine sein müssten, dann legt er wiederum seine Termine so, dass das eben nicht der Fall ist.
Immer schneller, flexibler, digitaler. So entwickelt sich die moderne Arbeitswelt. Andreas Hoff nimmt die Veränderungen sehr genau wahr. Seit über 30 Jahren berät er Unternehmen und Betriebsräte bei der Arbeitszeitgestaltung, auch mit Blick auf eine gute Balance zwischen Arbeit und Leben.
Ja, die Zeiten werden auf der einen Seite besser, auf der anderen Seite schlechter. Besser, weil die Flexibilisierungsspielräume auch die für die Mitarbeiter geöffneten in den Firmen größer werden. Auf der anderen Seite haben wir eben vielfach auch zunehmenden Arbeitsdruck, der dann auch in die Freizeit hinaus ausstrahlt. Also Balance darf man sich nicht 50-50 vorstellen. Balance muss sich jeder selbst für sich entwickeln. Balance heißt, dass man unter der Arbeit nicht leidet und Spaß dabei hat. Aber auch nicht so viel Spaß, dass das Privatleben überhaupt keine Rolle mehr spielt.
Mit Homeoffice die Kinderbetreuung besser zu organisieren, hat auch Thorsten Karkut ausprobiert und es bald wieder sein lassen. Ungestört arbeiten konnte er nur selten zu Hause, weil der 7-jährige Vin Luca und der 4-jährige Lennox immer wieder dazwischen funkten. Thorsten Karkut ist Callcenter-Agent, seine Ehefrau Nadine Sozialassistentin. Beide arbeiten Vollzeit.
Ist sehr schwierig. Ich habe gerade das Glück, nur bis 16:45 dann arbeiten zu müssen. Ich habe auch schon in anderen Abteilungen gearbeitet, wo das dann nicht ohne weiteres möglich war. Das war dann eine sehr große Herausforderung, irgendwie alles unter einen Hut noch zu bekommen.
Auch weil Ehefrau Nadine keine verlässlichen Arbeitszeiten hat. Sie arbeitet in einer Zeitarbeitsfirma als Springerin für verschiedene Kindergärten in Friesland. Wann und wo sie eingesetzt wird, ist für Nadine Karkut nicht planbar. Familienfreundliche Arbeitszeiten muss man sich auch leisten können. Thorsten und Nadine Karkut können sie sich nicht leisten.
Mit dem Halbtagsjob nicht zu schaffen.
Und in vielen Branchen sagen auch die Arbeitgeber, dass sie sich familienfreundliche Arbeitszeiten für ihre Mitarbeiter nicht leisten können. Zum Beispiel dort, wo Produkte und Dienstleistungen nicht ohne weiteres reproduzierbar, abrufbar sind, sondern jedes Mal von neuen und möglichst genialen Ideen abhängen, die, wenn es hart auf hart kommt, über Nacht entstehen müssen. Und zwar nicht im Schlaf, sondern in Nachtschichten. Da gerät dann die Balance zwischen Arbeit und dem restlichen Leben ins Wanken. Jean-Rémy von Matt, ein führender Kopf der Werbebranche, hat kürzlich gesagt, wer freizeitorientierte Schonhaltung wolle, solle zu anderen Agenturen gehen als zu Jung von Matt. Nachtschichten gehörten dazu, sie könnten manchmal sogar erfüllend sein. Aber an diesem Punkt kam Widerspruch aus der Agentur RCKT, eine Tochterfirma des Internetunternehmens Rocket Internet, daher auch der Name RCKT, denn dabei handelt es sich um den Namen des Mutterunternehmens ohne die beiden Vokale. Aus Rocket wird RCKT. Und der Sprecher dieser Agentur ist Simon Überheide. Guten Abend.
Guten Abend.
Den Kunden der Agentur Jung von Matt dürfte gefallen haben, was der Seniorchef gesagt hat, denn als Kunde wünscht man sich doch Mitarbeiter, die mit vollem Einsatz bei der Sache sind, Tag und Nacht. Wollen Sie Ihren Kunden das nicht bieten?
Das ist natürlich richtig. Das ist auch eine Erzählweise, die über, ich würde sagen, Jahrzehnte auch lange sehr gut funktioniert hat. Also die Galeere, die am härtesten rudert, ist natürlich die, wo der Kunde sagt, Mensch, da kriege ich besonders viel für mein Geld. Ich würde aber die These aufstellen, dass ich sage, gerade auch in Dienstleistungsberufen wie in der Werbebranche, dass wir ganz stark von der Digitalisierung profitieren, dass wir Prozesse viel smarter und besser organisierter darstellen können als noch in der Vergangenheit. Und das führt natürlich dazu, dass wir unseren Mitarbeitern mehr Freiräume geben können, ohne, und das ist ganz wichtig, dass die Qualität des Produktes am Ende leidet.
Wie stellen Sie denn beides sicher? Welche Maßnahmen haben Sie sich überlegt, die den Mitarbeitern die Freiräume schaffen, von denen Sie sprechen?
Ja, also wir haben ganz, ich sag mal, statische Maßnahmen, dass wir sagen, freitags ist bei uns Homeoffice-Tag. Das heißt, das ist der Tag, an dem die Mitarbeiter von dort aus arbeiten können, wo sie das wollen. Das bedeutet natürlich, dass sie natürlich erreichbar sind, aber dass sie natürlich nebenbei auch Termine wahrnehmen können, die sie vielleicht in der Woche sonst nicht wahrnehmen können. Das ist uns besonders wichtig und das führt dazu, dass sich natürlich die Woche dann in Anwesenheit auf 4 Tage dann begrenzt. Nichtsdestotrotz arbeiten wir auch immer daran, dass wir in der Zusammenarbeit auf digitale Tools setzen. Das sind Kollaborationstools, wo man zum Beispiel in Meetings nicht an einem Ort sein muss, wo man gleichzeitig an Dokumenten arbeiten kann. Und das sorgt einfach dafür, dass wir viel, viel schneller sind, als wir das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren in der Werbebranche waren.
Nun kann das ja natürlich auch eine Kehrseite haben. Je flexibler man arbeiten kann, zeitlich und örtlich flexibel, und je eigenverantwortlicher man dann dementsprechend arbeiten soll, desto schwieriger ist es vielleicht auch, die Balance zu halten, weil die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer fließender werden.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch in der ganzen Diskussion nach wie vor ein wichtiges Argument und das sollte man noch nicht unter den Tisch kehren. Ich würde aber sagen, dass das auch in der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters liegt, damit verantwortungsvoll umzugehen. Also zu sagen, wann ist es wirklich wichtig, dass ich erreichbar bin. Es ist nicht immer wichtig oder notwendig, dass ich beim Geburtstag meiner Tochter irgendwie ständig auf mein Handy gucke. Das ist gar nicht gewünscht. Man muss selber erkennen, wann sind vielleicht wichtige Projektabgaben, wo ich vielleicht früher den Geburtstag hätte absagen müssen. In diesem Fall kann ich aber vielleicht dabei sitzen und ab und zu mal aufs Handy gucken. Ich glaube, da muss man halt die Freiräume gemeinsam austarieren. Wichtig ist aber auch, dass von Seiten des Arbeitgebers ganz klar diese Freiräume ermöglicht werden.
Nun kommen einem ja die besten Ideen oft dann, wenn man völlig entspannt ist und gar nicht so sehr auf die Arbeit fixiert. Spekulieren Sie darauf, dass Ihren Mitarbeitern in der Werbeagentur zum Beispiel beim Eisessen oder im Fußballstadion die besten Ideen kommen und deshalb sagen Sie, ja, geht ruhig neben der Arbeit auf jeden Fall auch Eisessen oder ins Fußballstadion? Damit Sie das dann abschöpfen können hinterher?
Ja, also das ist ein interessanter Ansatz. So strategisch sind wir da nicht vorgegangen. Aber wenn ich ehrlich bin, haben wir das schon erlebt, dass durchaus E-Mails oder auch Nachrichten irgendwie vom Wochenende kamen, wo irgendwie gesagt wurde, ich sitze gerade im Zug nach Hamburg und lese einen interessanten Artikel, da habe ich die und die Anregung herausgezogen. Passt das nicht zu Projekt XY? Also das gab es tatsächlich schon.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, der Job soll sich gefälligst dem übrigen Leben anpassen und nicht, wie das bisher oft der Fall ist, umgekehrt?
Ja, also ich glaube, mit solchen Aussagen muss man vorsichtig sein, weil wir haben das ja auch im Beitrag zuvor gehört. Es gibt natürlich nach wie vor noch Berufe, wo das einfach nicht möglich ist. Deswegen ist das kein Anspruch, den man an alle Branchen und alle Berufsfelder wirklich stellen kann. Ich glaube fest daran, dass die Digitalisierung uns genau das ermöglicht. Wir können weiterhin produktiv sein, noch produktiver als vielleicht vor einigen Jahren. Und warum nicht dann diese Freiräume nutzen, um wirklich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Personen ernst zu nehmen? Weil eins ist klar, das merken wir auch, wenn wir langfristig mit unseren Mitarbeitern arbeiten wollen, wenn wir sie langfristig an uns binden wollen und wenn sie ständig gute Leistungen bringen sollen, dann müssen wir ihnen auch Freiräume bieten, dass sie sich als Personen entfalten können. Und deswegen glaube ich daran, dass wir da eine große Chance haben.
Wenn das alles so genial ist, auch aus Arbeitgebersicht, wie Sie sagen, warum hat sich das denn nicht noch schon weiter verbreitet in der Arbeitswelt? Denn viele klagen ja schon immer noch, dass sie das schwer miteinander vereinbaren können, die Arbeit und den restlichen Teil des Lebens.
Genau, ich glaube, das stimmt auch. Also wir haben ja gerade die Beispiele gehört. Wenn ich Krankenschwester bin und muss Nachtschichten schieben, dann hilft mir die Digitalisierung herzlich wenig. Und das ist natürlich ein anderes Feld, wo man vielleicht auch von anderer Seite schauen muss, wie man das besser regeln kann. Deswegen möchte ich gar nicht unseren Fall auf alle Branchen übertragen. Da haben wir immer noch viele Bereiche, wo wir das Problem haben. Aber dort, wo Prozesse smarter gestaltbar sind, wo wir wirklich digitale Möglichkeiten nutzen können, da haben wir diese Vorteile. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die großen Unternehmen aus Amerika, die hier auch nach Deutschland kommen und um die besten Talente werben, warten genau mit diesen Vorteilen auf und schaffen es wirklich, unsere Talente für sich zu gewinnen. Und deswegen muss man das auch als Wettbewerbsvorteil für sich reklamieren.
Simon Überheide, Sprecher der Werbeagentur RCKT. Vielen Dank. Auf und nieder, immer wieder auf der Suche nach dem Gleichgewicht, der Tag in HR2 Kultur. Wie schwierig es ist, über einen längeren Zeitraum hinweg und unter extremen Bedingungen die Balance zu halten, das erlebt der Erzähler von Stephen Kings Kurzgeschichte Der Mauervorsprung. Auf einen solchen hat sich der Erzähler gewagt, einer Wette wegen. Es ist ein schmaler Mauervorsprung, der in luftiger Höhe um ein Hochhaus herumführt. Und einmal herum muss auch der Erzähler kommen, kletternderweise, ohne zu fallen. So will es die Wette. Und in einer solchen Situation wird sogar eine Taube vom Friedenssymbol zur Gefährderin.
Sie pickte mich wieder. Und jetzt floss Blut. Ich spürte es. Ich setzte meinen Weg fort und hoffte, die Taube von dem Vorsprung zu verscheuchen. Fehlanzeige. Tauben sind nicht sehr schreckhaft, jedenfalls Stadttauben nicht. Wenn sie vor einem fahrenden Wagen nur ein paar Schritte zur Seite gehen, kann ein Mann 43 Stockwerke hoch auf einem schmalen Sims sie schon gar nicht beunruhigen. Als ich mich weiterschob, wich sie nur ein wenig zurück, und ihre hellen Augen sahen mich dabei unverwandt an. Nur dann nicht, wenn ihr scharfer Schnabel wieder in mein Fußgelenk fuhr. Ein kalter Windstoß traf mich, und ich hatte alle Mühe, nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. Meine Fingerkuppen strichen über den Stein. Schwer atmend und die Wange gegen die Wand gepresst, fand ich wieder Halt. Ein Schnabelhieb war nicht so schlimm. Zwei oder drei waren zu ertragen. Aber dieser verdammte Vogel musste mindestens 60 Mal auf mich eingehackt haben, bevor ich das Gitter des Balkons erreichte. Meine Hände klammerten sich um die kalten Stäbe, als wollten sie nie mehr loslassen. Wieder ein Picken. Die Taube starrte mich fast selbstgefällig mit ihren hellen Augen an, von meiner Ohnmacht und ihrer eigenen Unverletzlichkeit überzeugt. Ich packte die Stäbe fester. Dann traf ich die Taube mit einem harten Tritt. Sie stieß zu meiner Befriedigung einen lauten Schrei aus. Ein paar taubengraue Federn sanken auf den Vorsprung oder verschwanden langsam in der Dunkelheit. Ächzend kroch ich auf den Balkon und brach zusammen. Trotz der Kälte floss mir der Schweiß in Strömen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort lag.
Ein Auszug aus Stephen Kings Kurzgeschichte Der Mauervorsprung. Er hat es also geschafft, der mutige Kletterer, aber nach diesem gefährlichen Balanceakt wird er sicher einige Zeit brauchen, bis er auch sein inneres Gleichgewicht wiedergefunden hat, was auch unter weniger extremen Umständen gar nicht so einfach ist. Wovon es abhängt, unser inneres Gleichgewicht, warum es verloren gehen und wie man es wiedergewinnen kann, damit haben sich, wie uns die Kollegin Gisela Ossig jetzt berichten wird, heilkundige Menschen immer wieder intensiv auseinandergesetzt.
Hippokrates, in dessen Namen Ärzte noch immer vereidigt werden, begriff Gesundheit als Gleichgewicht der Körpersäfte und sogenannten Elementarqualitäten. Umweltfaktoren, Lebensweise und Ernährung sind entscheidend für die Harmonie, meinte Hippokrates. Die modernsten Wissenschaftszweige wie die Psychoneuroimmunologie und die Verhaltensneuroendokrinologie bestätigen diese alten Ideen von der inneren Harmonie. Rainer Landgraf leitet die Arbeitsgruppe Neuroendokrinologie am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, die die körpereigene Kommunikation zwischen Nerven, Hormonen und Gehirn untersucht.
Wenn wir gesund sind, bedeutet das, dass diese Prozesse sich in einem Gleichgewicht befinden, das wir als Homöostase oder allgemein als interne Balance bezeichnen. Wenn diese interne Balance gestört wird, zum Beispiel durch Dauerstress in einer unglücklichen Ehe oder in einem unbefriedigenden Beruf, dann gibt es bestimmte Hormone, die auf Stress reagieren. Die werden in ihrer Konzentration erhöht ausgeschüttet und bringen diese Balance erheblich durcheinander. Es unterliegt keinem Zweifel, dass in dieser Situation der Imbalance die Gefährdung, bestimmten Krankheiten zu unterliegen, größer ist.
Bei einer solchen Störung nur den Körper zu behandeln, wäre so gut wie wirkungslos, meint Rainer Landgraf.
Es ist außerordentlich schwierig, durch Hormonbehandlung zum Beispiel diese Balance wieder einzustellen. Das kann man letztlich nur, indem man in Harmonie mit den Anforderungen kommt.
Was macht uns krank, will die Medizin von heute wissen. Dabei sollte sie fragen, was macht oder erhält uns gesund? Die Grundlagen schuf der israelisch-amerikanische Sozialepidemiologe Aaron Antonovsky. Er untersuchte, wann Menschen auch unter hohen Belastungen gesund bleiben. Die Ergebnisse fasst Marc Schmidt-Neuhaus zusammen.
Wenn die Anforderungen und Zumutungen einigermaßen vorhersehbar und einordnungsfähig sind. Zweitens, wenn diese Menschen das Gefühl gehabt haben, dass sie in einem bestimmten Rahmen etwas tun können. Und drittens, wenn die Möglichkeit besteht, unter diesen Bedingungen individuelle oder kollektive Ziele anzustreben und auch zu erreichen.
Es fördert das Wohlbefinden, sich in der eigenen kleinen Welt zurechtzufinden. Diese Theorie setzte Marc Schmidt-Neuhaus praktisch um, und zwar mit Bus- und Straßenbahnfahrern und Fahrerinnen. Sie scheiden im statistischen Durchschnitt mit 49 Jahren aus ihrem Dienst aus. Ihr Beruf macht sie krank. Gruppenweise kamen sie zu gesundheitsfördernden Kursen im Münchner Gesundheitspark. Marc Schmidt-Neuhaus untersuchte nach den neuen Fragestellungen.
Ist er zum Beispiel in der Lage, Überbelastungen zu erkennen und dann zum rechtzeitigen Moment sich vor Überbelastung zu schützen, dadurch, dass er eine Pause macht? Wir haben hier einen ganz wichtigen Quell für Gesundheit gesehen und wir haben unser Programm so aufgebaut, dass wir an erster Stelle versucht haben, den Teilnehmern solche Formen von Kompetenz zu vermitteln, zum Beispiel im Bereich des Problems der Wirbelsäulenerkrankung, dass wir nicht gesagt haben, ihr müsst jetzt die und die Übungen machen, sondern ihr müsst eure Wirbelsäule kennenlernen.
Das Verständnis für den eigenen Körper ist für Marc Schmidt-Neuhaus aber nur ein Schritt auf dem Weg zur inneren Harmonie.
Ich kann mir ein Gleichgewicht ohne die geistige, wenn Sie auch wollen, die geistliche Dimension nicht vorstellen.
Aber auch umgekehrt wird ein Schuh draus, denn wer das äußere Gleichgewicht nicht halten kann, der verliert doch erst recht seine innere Balance. Archimedes hat gesagt, gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann und ich bewege die Erde. Aber was ist, wenn ich gar nicht mehr steuern kann, wo ich hintrete? Dafür, dass wir uns beim Gehen, Stehen und Sitzen aufrecht halten können, sorgt unser Gleichgewichtssinn und der ist interessanterweise in unserem Innenohr beheimatet. Professor Gerhard Hesse, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Chef der Tinnitus-Klinik Dr. Hesse mit Lehrstuhl an der Universität Wittenherdecke. Guten Abend. Herr Professor Hesse, Sie sind da? Hallo?
Hallo, guten Abend.
Ah, wunderbar. Sie sind da. Sie haben mich auch gehört? Dann.
Ich bin getrennt. Ich weiß nicht.
Okay. Ja, aber jetzt sind wir beieinander. Sie hören mich, ja? Na, offenbar läuft da noch nicht. Da läuft noch nicht alles rund, offenbar besteht die Verbindung noch nicht vollständig. Wir versuchen das hinzubekommen und auf diese Weise die Sendung in Balance zu halten. Mal sehen, ob es uns gelingt, denn wir haben ihn ja schon gehört. Es wäre natürlich schön, um die Balance eines Gespräches hinzukriegen, muss natürlich der eine wie der andere den anderen hören und auch in der Lage sein, sich ihm gegenüber verständlich zu machen. Versuchen wir es nochmal. Professor Hesse, sind Sie da?
Ich bin da, ja.
Wunderbar, jetzt sind wir beieinander. Damit wir dort, wo wir gehen, stehen oder sitzen, das Gleichgewicht halten können, müssen ja in unserem Innenohr ganz bestimmte Prozesse ablaufen. Nehmen Sie uns doch mal ein paar Augenblicke lang mit ins Innenohr und beschreiben Sie uns, welche Prozesse sich da beobachten lassen.
Das ist tatsächlich, wie wir eben auch in der Sendung gehört haben, genauso kompliziert wie das Zusammenleben von Menschen und Staaten. Es ist ein unheimlich komplexes, kompliziertes System, das Sinnesorgan Gleichgewicht, was im Innenohr liegt. Es besteht aus Bogengängen, die in den drei Ebenen des Raumes stehen, die flüssigkeitsgefüllt sind, die so groß sind wie vielleicht eine Kirsche ungefähr insgesamt, also sehr, sehr klein. Kleine Säckchen, die dafür da sind, Auf- und Abbewegung und Raumorientierung zu machen. In diesem Gleichgewichtsorgan haben wir eine Unmenge von Sinneszellen, Haarzellen und kleine Steinchen, die auf Beschleunigung reagieren. Also ein unglaublich komplexer Vorgang, der eben jede Bewegung registriert und dann auch verschaltet und dann noch mit beiden Seiten vergleicht, also sowohl rechts als auch links. Und jetzt kommt das wirklich Komplizierte, das Gleichgewichtsorgan alleine reicht eben nicht aus. Wir haben dazu noch die Augen, die die Orientierung ermöglichen. Wir haben dazu die Körperfühler, die uns sagen, wir stehen jetzt so und so. Und dann haben wir noch die Psyche, die die innere, geistige Ausgeglichenheit vermittelt. Also 5 verschiedene Dinge, die ineinander zusammenspielen müssen und die ohne das andere eben nicht funktionieren. Das wird erlernt im Laufe des der Kindheit oder des Babyalters, lernen die Babys stehen, gehen und sowas. Und alle Säugetiere haben es relativ ähnlich, wobei wir nicht ganz so entwickelt sind wie manche Tiere zum Beispiel.
Es ist ja schon bemerkenswert, dass zumindest der größte Teil dieses Gleichgewichtssinnes im Ohr untergebracht ist. Also Gehör und Gleichgewicht sind ziemlich nah beieinander wohnen. Ist das eine rein zufällige Nachbarschaft oder hat das auch einen tieferen Sinn?
Nicht ganz zufällig, denn das Ohr brauchen wir natürlich auch, um uns zu orientieren. Denn die akustische Orientierung, ob das von rechts oder links kommt, von vorne, von hinten, ist auch wichtig. Und die hilft auch noch mit bei der Gleichgewichtsfunktion. Es hat sich deshalb sozusagen parallel auseinanderentwickelt, wobei von der Entwicklungsgeschichte das Gleichgewicht sogar früher da war.
Aber es wird natürlich auch umgekehrt so sein, dass wenn man Ohrenprobleme hat, Probleme mit dem Gehör, dass sich das auch auf den Gleichgewichtssinn auswirken kann. Da ist die Nachbarschaft
dann
ein Problem.
Ne? Das passt sehr gut zusammen. Es ist also so, dass eben ganz viele Krankheiten entstehen können, die auch das Gleichgewichtsorgan schädigen. Wir kennen über 90 Schwindelursachen, also sehr verschiedenartige. Man muss erstmal unterscheiden zwischen einem Drehschwindel, das heißt, dass sich alles vor Augen dreht und man auch wirklich, das ist die wesentliche Unterscheidung, man nichts mehr mit den Augen fixieren kann, also feste Räume nicht mehr halten kann zum Beispiel. Dagegen steht also Benommenheit oder Schwankschwindel. Der Drehschwindel ist ein Zeichen für eine Schädigung des Gleichgewichtsorgans selbst. Und die hauptsächliche Ursache ist zum Beispiel ein Lagerungsschwindel. Da lösen sich diese kleinen Steinchen, das passiert im Alter auch häufiger. Und dann macht man bei Kopfbewegung oder bei Körperbewegung, wird einem dann fürchterlich schwindelig. Das ist ganz häufig und auch sehr gut zu behandeln, wenn man einfache Lagerungsübungen machen kann. Dann gibt es Entzündungen, die das Gleichgewichtsorgan schädigen. Wir hatten vorhin das Thema in der Sendung auch Stress und Belastung. Das kann eben auch einen Ausfall des Gleichgewichtsorgans bewirken. Sie kennen das vom Hörsturz. Es kann auch ein Hörsturz mit Gleichgewichtsorgansausfall auftreten. Dann wird einem fürchterlich schwindelig. Das ist auch sehr bedrohlich. Das wird aber alles relativ schnell wieder kompensiert. Und dann gibt es eine Vielzahl von Erkrankungen, die Schwindel im Gefolge haben. Als Ohrerkrankung gibt es den Morbus Meniere, der eine Hörminderung macht und eben auch diese Drehschwindelattacken. Und wir kennen natürlich alle auch die Reisekrankheiten, wenn man auf See ist oder beim Autofahren oder eben auch, wenn man zu viel getrunken hat, dann ist man auch sozusagen, schwankt man oder kann nichts fixieren, weil die Koordination dann eben nicht mehr richtig stimmt.
Was kann man denn nun tun, um das Gleichgewicht wiederherzustellen? Gibt es da genauso viele Therapien, wie es Ursachen gibt?
Ja, es gibt leider sehr viele sinnlose Therapien, muss man sagen. Wir wissen eigentlich, dass wir eigentlich nur im akuten Anfall, also im akuten Schwindelanfall, lindernd eingreifen können durch Medikamente, die man dann am besten auch als Zäpfchen oder als Infusion gibt, weil Tabletten nicht vertragen werden, die muss man meistens brechen, dann kann man die nicht halten. Also das kann man akut gut behandeln. Manchmal muss man dann auch einfach ein bisschen Angst lösen und muss tatsächlich dann dem Patienten auch etwas geben zur Beruhigung. Das darf man aber wirklich nur ganz, ganz kurzfristig machen, weil sofort nach diesen Anfangsphasen es darum geht, dass das Gleichgewichtsorgan wieder trainiert wird. Und das ist eine Frage von Übungsbehandlung, also ganz konkret Bewegung, sportliche Aktivitäten und ganz schwierige, ganz richtige Gleichgewichtsübungen, die einen wieder stabil werden lassen. Das ist viel wichtiger als alle anderen Medikamente.
Als Ohrenarzt behandeln sich ja sowohl Schwierigkeiten mit dem Gehör als auch Schwierigkeiten mit dem Gleichgewichtssinn. Ja. Beim Gehör kann man Hörgeräte zum Einsatz bringen. Gibt es so ein Pendant auch für den Gleichgewichtssinn?
Nee, das gibt es leider nicht. muss es auch nicht unbedingt geben, weil das Gehör ist halt unweigerlich verloren. Wenn ein Gleichgewichtsorgan verloren ist, dann klingt das erstmal ganz schlimm, wird aber in der Regel sehr, sehr schnell wieder kompensiert, weil das Gehirn einfach lernt, sich dann auf eine Seite zu konzentrieren. Und wie gesagt, wir haben ja die Augen noch dazu, wir haben die Körperfühle, die das mit steuern können. Aber, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, das Ganze ist sehr stark abhängig von psychischer Ausgeglichenheit. Und die Angst vor Schwindel kann eben auch wiederum selbst zu Schwindel führen. Wir haben sehr viele Schwindelursachen, die rein psychogen sind, also die nur aus dieser Angstsituation heraus entstehen. Man muss also auch das mit einbeziehen, wenn man Patienten behandelt, dass sie stabiler werden und ein inneres Gleichgewicht finden. Nur dann kann auch das äußere Gleichgewicht stimmen. Professor, aber technische Hilfen gibt es in dem Sinne nicht.
Vielen Dank, Professor Gerhard Hesse, Hals-Nasen-Ohrenarzt, Chef der Tinnitus-Klinik Dr. Hesse mit Lehrstuhl an der Universität Witten-Herdecke. Ein Seiltänzer könnte ohne funktionierenden Gleichgewichtssinn sein Seil gleich wieder einpacken, aber auch wenn dieser Sinn funktioniert, muss er ihn noch um einiges mehr trainieren, als andere Menschen das müssen. Zu Beginn dieses Tages in HR2 Kultur haben wir Till, den Titelhelden des gleichnamigen Romans von Daniel Kehlmann, bei seinen ersten Versuchen beobachten können. Jetzt erleben wir ihn viele Jahre später, den Seiltänzer Till Uhlenspiegel, den der Autor in die turbulenten Wirren des Dreißigjährigen Krieges versetzt hat, wo es ihm gleichwohl immer wieder gelingt, die Balance zu halten.
Da erschien Till Uhlenspiegel drüben im Kirchturmfenster. Er winkte, sprang aufs Fensterbrett, trat aufs Seil. Er tat das, als wäre es nichts. Er tat es, als wäre es nur ein Schritt wie jeder. Keiner von uns sprach, keiner rief, keiner bewegte sich. Wir hatten aufgehört zu atmen. Er schwankte nicht und suchte nicht nach Gleichgewicht. Er ging einfach. Seine Arme schlenkerten. Er ging, wie man auf dem Boden geht. Bloß sah es ein bisschen geziert aus, wie er immer einen Fuß genau vor den anderen setzte. Man musste scharf hinsehen, um die kleinen Hüftbewegungen zu bemerken, mit denen er das Schwanken des Seils abfing. Er machte einen Sprung und ging nur einen Moment in die Knie, als er wieder aufkam. Dann spazierte er, die Hände auf dem Rücken gefaltet, zur Mitte. Der Spatz flog auf, aber er machte nur ein paar Flügelschläge und setzte sich wieder und drehte den Kopf. Es war so still, dass wir ihn fiepen und piepen hörten. Und natürlich hörten wir unsere Kühe. Till Uhlenspiegel über uns drehte sich, langsam und nachlässig, nicht wie einer, der in Gefahr ist, sondern wie einer, der sich neugierig umsieht. Der rechte Fuß stand längs auf dem Seil, der linke quer. Die Knie waren ein wenig gebeugt und die Fäuste in die Seiten gestemmt. Und wir alle, die wir hoch sahen, begriffen mit einem Mal, was Leichtigkeit war. Wir begriffen, wie das Leben sein kann für einen, der wirklich tut, was er will und nichts glaubt und keinem gehorcht. Wie es wäre, so ein Mensch zu sein, begriffen wir. Und wir begriffen, dass wir nie solche Menschen sein würden.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur, einen Tag über das Gleichgewicht, denn danach suchen viele. Außenminister Heiko Maas in den internationalen Beziehungen, wo Donald Trump die Gewichte verschoben hat. Viele Arbeitnehmer suchen danach, wenn es darum geht, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Wir alle suchen danach, wenn wir uns schlicht aufrecht halten wollen. Und viele von uns machen sich dementsprechend Sorgen, dass unsere Gesellschaft gerade aus der Balance geraten zu geraten droht. Auf und nieder, immer wieder auf der Suche nach dem Gleichgewicht, so haben wir den Tag genannt. Und dabei haben wir, Stichwort auf und nieder, nicht zuletzt an ein Kunstwerk gedacht, von dem es bisher nur den Entwurf gibt, das in Berlin stehen und der deutschen Einheit ein Denkmal setzen soll, das aber vielleicht zum Spiegel ganz aktueller Zustände werden könnte. Thorsten Schweinhardt stellt uns das Werk vor.
Wie eine riesige Obstschale sieht es aus. Oder wie eine aufgeschnittene Kokosnuss. Das Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal existiert bisher nur als Entwurf. Doch schon jetzt hat das Denkmal einen Spitznamen: Einheitswippe. Johannes Miller, Architekt und Schöpfer des Denkmals, hört das gar nicht gerne.
Damit besteht die Absicht, das Denkmal in Richtung Spielzeug zu konnotieren. Eine Wippe bewegt sich ständig, schnell und hat einen harten Umschlagpunkt. Dieses Denkmal bewegt sich schön langsam.
Miller spricht lieber von einer Waage als einer Wippe. Erinnern soll das Freiheits- und Einheitsdenkmal an die friedliche Revolution in der DDR. Bestrebungen für so ein Denkmal gab es schon ab Ende der 90er Jahre. Nach zwei Wettbewerben setzte sich Miller mit seinem Entwurf Bürger in Bewegung durch. Bei diesem Entwurf sollen die Menschen im Zentrum stehen, und zwar ganz wörtlich. Die begehbare Schale ist beweglich, erklärt Miller.
Sobald mehr als 30 Menschen auf der einen Seite stehen, beginnt sich die Schale ganz langsam nach unten und auf der anderen Seite nach oben zu bewegen. Das ist eine sehr langsame, sehr würdige Bewegung. Sie trifft dann auf einen sanften Umkehrpunkt und wenn die Menschen dann in die andere Richtung gehen, bewegt sich wieder die Schale auf der einen Seite nach oben, auf der anderen nach unten.
Erst durch das Handeln der Menschen wird das Denkmal lebendig. Genau wie erst durch die Kraft und Energie der Bürger in der DDR eine Veränderung in Gang kam. Oben auf der Schale sind die Losungen des Bürgerprotests zu lesen. Wir sind das Volk und wir sind ein Volk. Freiheit und Einheit, eine Frage der richtigen Balance.
Stellen Sie sich vor, Sie betreten in 3 Jahren dieses Denkmal. Und dann treffen Sie dort auf Menschen aus aller Welt. Da müssen Sie sich ein Herz fassen, fremde Menschen ansprechen. Sie müssen sich mit diesen verständigen und dann einigen, in welche Richtung Sie gemeinsam gehen. Und nur, wenn Sie sich einigen, bewegt sich das Denkmal.
Die Geschichte dieses Denkmals ist nicht gerade von Einheit und Verständigung geprägt. Oft hing die Einheitswippe auch ganz schön schief. Die Idee von der wackelnden Schale erntete nicht nur Zustimmung, sondern auch Kritik und Spott. Journalist Jens Biski bezeichnete das Konzept als Politkitsch, von dem er sich nicht verschaukeln oder verwippen lasse. Und Architekturkritiker Rainer Haubrich fand für diese Rummelattraktion gleich einen weiteren Namen: Bundesbanane. Auch der Baustart des Denkmals verzögerte sich mehrmals, vor allem weil es Zoff um den richtigen Ort gab. Geplant ist die Errichtung auf dem Schlossplatz, vor dem Humboldt-Forum auf dem Sockel des abgerissenen Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Eine Initiative fordert jedoch, die Schale lieber in der Nähe des Reichstags aufzustellen. Sebastian Letz, Kreativdirektor in Millers Architekturbüro, hält davon gar nichts.
Das ist keine Alternative für uns. Für mich ist es so, dass die friedliche Revolution eine ostdeutsche Leistung ist und ich deshalb auch richtig finde, dass im Osten ein Denkmal errichtet wird.
Inzwischen hat der Bund das Grundstück am Schlossplatz von Berlin gekauft. Dem Baubeginn an diesem Ort steht jetzt eigentlich nichts mehr im Weg. Ursprünglich sollte das Freiheits- und Einheitsdenkmal bis zum 9. November 2019 fertig werden. Das wird zeitlich aber wohl nicht mehr klappen. Den 30. Jahrestag des Mauerfalls können die Berliner also leider noch nicht auf der Einheitswippe feiern.
Diese Einheitswippe, von der Thorsten Schweinert uns gerade berichtet hat, kann sich, je nachdem, welche Bewegungen auf ihr stattfinden, nach der einen oder nach der anderen Seite neigen. Sie kann auch ausbalanciert sein und dabei entweder stillstehen oder immerzu ein wenig auf- und abschwingen. Professor Hans Vorländer, Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der Technischen Universität Dresden. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Vorländer, wenn wir diese Einheitswippe mal tatsächlich als Sinnbild politischer Zustände, politischer Stabilität, politischer Bewegungen nehmen, welche Art von Balance ist aus Ihrer Sicht wichtig für Staaten und Gesellschaften?
Es ist, glaube ich, eine Balance wichtig, die daraus hervorgeht, dass es unterschiedliche Positionen und Protagonisten gibt. Eine Wippe kann ja nur dann funktionieren, wenn sie auf beiden Seiten jemanden haben und wenn es auf und ab geht und dann geht es vielleicht irgendwann mal in einen Zustand labiler Stabilität. Und so ist es, glaube ich, auch in der Politik. Wir haben eine gemeinsame Plattform, das ist ein politisches System mit Regeln. Und da tummeln sich viele und aus den unterschiedlichen Akteuren ergibt sich dann vielleicht einmal ein tragfähiger Kompromiss in einer Einzelfrage. Das wäre sozusagen eine Balance zwischen unterschiedlichen Interessen. Und es ergibt sich vielleicht durch das Widerspiel unterschiedlicher Institutionen, von Parlament, von Regierungseinrichtungen, von Gerichten auch so etwas wie ein temporäres Gleichgewicht zwischen den Institutionen, was ein System als solches stabilisiert.
Damit spielen Sie auf die sogenannten Checks and Balances an, nehme ich an, diese Kontrollmechanismen und die Gleichgewichte der verschiedenen Verfassungsorgane. Funktioniert zumindest das noch hinreichend in unserer Demokratie?
Ja, bislang schon. Also ich glaube, zwischen Exekutive, Legislative und Judikative ist ein Verhältnis wechselseitigen Respektes vorhanden, wenngleich es auch immer wieder zu Verstimmungen kommt. Also das sehen Sie zwischen der Legislative und dem Bundesverfassungsgericht. Mal sagt, das war der alte Bundestagspräsident Lammert, der Herrn Voskuhle vorwarf, dass er die Rechtsprechung überzieht, und dagegen wehren sich Richter. Das heißt, das gehört sozusagen zum Geschäft dazu, dass man vielleicht einmal etwas überzieht, weil man es gar nicht so richtig realisiert oder weil man etwas ja falsch hält, was die anderen tun. Und das pendelt sich dann wieder ein und aus. Und in den 1970er Jahren hat man es in der alten Bundesrepublik auch, hat das Bundesverfassungsgericht fast alle Reformprojekte der sozialliberalen Koalition für verfassungswidrig erklärte, da dachte man, was passiert jetzt eigentlich? Und es gab heftige Reaktionen damals aus dem Kanzleramt. Das hat sich dann aber in den 80er Jahren auch wieder eingependelt.
Das ist der Blick auf die Institutionen und ihr Verhältnis zueinander. Was im Moment ja problematischer erscheint, ist das Verhältnis großer Teile der Bevölkerung gegenüber den Institutionen. Kann man sagen, dass da auch etwas aus der Balance geraten ist, was das Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten angeht?
Ja, ich glaube, das ist unser Problem im Augenblick. Das heißt, wir haben einerseits eine demokratische Entscheidungswelt und wir haben eine demokratische Lebenswelt. Und da gibt es im Augenblick enorme Spannungen, Friktionen, Brüche. Einerseits funktionieren Entscheidungen noch einigermaßen, die kommen auch zustande, und andererseits werden sie von den Bürgern entweder nicht verstanden, sie haben den Eindruck, dass sie nicht gehört werden, dass sie nicht beteiligt sind, dass sie eigentlich auch andere Vorstellungen haben über Politik, dass das nicht wirklich auf der Ebene der Entscheider ankommt. Das ist im Augenblick in der Tat unser großes Problem, und ich denke, dass man es erstens sauber analysieren muss, was die Hintergründe sind, und zweitens die offene Frage, wie kriegt man das wieder hin?
Wenden wir uns der ersten Frage auch zuerst zu. Was sind denn für Faktoren maßgeblich gewesen? Hat das was vielleicht mit anderen Schieflagen zu tun, die es gibt? Schieflagen, was die Lebensverhältnisse angeht, die wirtschaftlichen und die sozialen?
Ja, ich glaube, es gibt viele Gründe. Und das Problem ist, dass alles zur gleichen Zeit jetzt kommt. Natürlich hat es Probleme gegeben mit der Auswirkung, sagen wir mal, einer sehr starken Liberalisierung im Ökonomischen, das, was wir Globalisierung nennen. Einige haben davon sehr profitiert, überwiegend, muss man sagen, haben auch die Bürger in Europa davon profitiert, aber auch andere in den sogenannten Entwicklungs- oder Schwellenländern. Aber es gibt dann auch wieder ganz bestimmte Gruppen, die sind nicht nur abgehängt, sie fühlen sich auch sehr stark abgehängt, auch wenn sie noch nicht sich objektiv abgehängt fühlen müssten. Aber es ist so. Das heißt, die Disparitäten in den Gesellschaften haben zugenommen im Ökonomischen, im Vermögen. Es gibt weiter große Differenzen auch zwischen Stadt und Land, zwischen Peripherie und Zentrum. Es sind andere Lebensgefühle, andere Lebensstile. Und das sind sozusagen gesellschaftliche Verwerfungen, die sich so ohne weiteres nicht auf der politischen Ebene wiederfinden.
Nun haben Sie ja eben selbst zu Recht die Frage aufgeworfen, wie kommt man raus aus diesem Zustand einer teilweise verloren gegangenen Bilanz? Welche Auswege sehen Sie denn? Wer wäre denn überhaupt in der Lage, ein Gemeinwesen wie das unsere wieder in Balance zu bringen? Und an welchem Punkt müsste man ansetzen?
Ja, das ist ja schwierig. Man kann nicht sagen, es findet bitte alle die Balance wieder, sondern ich glaube, wir müssen die derzeitigen Konflikte, die Verwerfungen, die es gibt, auch die Stimmungen und Gefühle, das muss man alles sehr ernst nehmen. Man muss diese Konflikte auch austragen lassen. Es ist gut, dass darüber gestritten wird. Wo wir aber aufpassen müssen, ist, dass sozusagen der Mechanismus zur Herstellung von Balance nicht kaputt geht. Und das sind die Regeln. Die Regeln, das ist Demokratie, das ist Rechtsstaatlichkeit, auch das ist sehr wichtig, dass man die Justiz achtet, die Unabhängigkeit der Presse achtet, dass man auch im Verhältnis der Bürger zueinander, das, was die Diskussion angeht, wieder zu einer Kommunikation zurückfindet, die den anderen achtet. Also das, was im Augenblick auch die sozialen Medien als Empörungswellen geht, als Hasswellen, als Shitstorm, das ist im Augenblick, glaube ich, die größte Gefährdung. Das ist nicht allein eine Sache der Politik, sondern auch der Bürgerinnen und Bürger, sich wieder zu besinnen auf einen zivilen Umgang miteinander.
Professor Hans Vorländer, Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der Technischen Universität Dresden. Vielen Dank. Auf und nieder, immer wieder, auf der Suche nach dem Gleichgewicht in der Außen- und Innenpolitik, beim Individuum und in der Gesellschaft. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend in der Balance, in der Sie sich am wohlsten fühlen.